Aber es geht ja heute um ein Samenkorn. Und zwar um eigentlich ein Samenkorn, einen winzigen, nämlich den schwarzen Senf, der in Israel oder so viel angebaut wird. Die Pflanze wird so etwa 2 Meter, kann aber auch 3,10 Meter hoch werden und ist eine einjährige Pflanze. Die Blütezeit ist im Frühsommer und die Schoten, wo die Samen drin sind, sind etwa 2 Zentimeter lang und sind so etwa 10 Samenkörner drin, mal mehr, mal weniger, die 1 bis 2 Millimeter sind. So, jetzt haben wir das mal. Also vom Geruch her ist es neutral und wenn man drauf beißt, ist ein stechend scharfer Geschmack. So ein Samenkorn ist eigentlich auch ein Wunder, kann man eigentlich sagen dazu, weil in diesem kleinen Samenkorn ist ja auch die ganze Information drin. Aus der Pflanze, die da mal entsteht, Wurzeln, Stiele, Blüten, Blätter, alles was ist, steckt in diesem Samenkorn eigentlich schon drin. Und dieses Samenkorn oder dieser Senf ist ja auch symbolisch gesehen, sagen wir mal so, weil das ist ja eigentlich bei jeder Pflanze so. Und da ich hier heute ein kleines Vorwort botanisch drüber halten sollte, war es mir interessant, vielleicht hätte es ja auch eine Eichel sein können, also eine Eiche, die dran draus wächst, die nicht bloß 1 Jahr alt wird, sondern 1000 Jahre alt und riesengroß wird. Und da gibt es einen Baum, den es mir besonders angetan hat, deswegen möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen, und das ist die bei Volkenroda, die 1000-jährige Königseiche, die dort neben Kloster steht, wo wir schon mehrmals waren. Sie ist nicht die älteste unbedingt, aber die zweitgrößte Eiche in Deutschland. Und das, ich habe jetzt leider kein Bild hier, was sehr hervorstechend ist, ist ein Gitter davor, weil sie ist komplett hohl, die Eiche. Ist komplett hohl, ein Riesenraum. Und man musste auch ein Gitter machen, weil nicht der Raum bloß da ist, sondern es geht auch in die Tiefe. 2 bis 3 Meter. Und nicht etwa Erde, sondern das ist der hohle Wurzelstock. Und die Geschichte, die dazu noch erzählt wird, dass sich im 30-jährigen Krieg dort ein Mädchen mit ihrer Ziege versteckt hat, wo die Söldnertruppen durchgezogen sind. Und das finde ich auch so symbolisch oder so, also eine ganz tolle Angelegenheit von Schutz. Ne? Und diese Eichen wurden ja auch dazu mal, sagen wir mal, gehegt, gepflegt, schon früher. Und sie waren eigentlich, deswegen sind sie auch so alt geworden, sie waren zur Schweinemast gedacht. Also man hat die Schweine drunter, wenn die Eichen gefallen sind. Und die sollten sich dann dick und fett für Weihnachten oder so, für einen Schinken fressen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Steffen Lange, unser Botaniker mit seiner Botanikerbibel. Es ist tatsächlich so, wenn man etwas wissen will aus der Natur, muss man Steffen fragen. Und Steffen hat nicht Biologie studiert, er hat sich das alles selbst erarbeitet, angelesen und ist leidenschaftlich. Und wenn ihr den mal in seinem Garten besucht, da ist er noch viel leidenschaftlicher als hier vorne. Der hört dann gar nicht mehr auf. Nicht nur Pflanzen, auch Bienen, alles was kreucht und fleucht, gehört dazu. Also wir haben eben gehört von diesem kleinen Senfkorn und der Steffen hat das mal auf Mitteleuropa übertragen. Die kleine Eichel, die zu so einem riesigen Baum wird, ist auch ein sehr schönes Bild. Und ich lese euch dazu das ganz kurze Gleichnis, nämlich von diesem kleinen Senfkorn, das Jesus erzählt hat, auch im Markus-Evangelium. Heute haben wir ja schon das dritte Mal ein Gleichnis aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4. Da fragte Jesus, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis können wir es beschreiben? Es ist wie bei einem Senfkorn. Wenn es in die Erde gesät wird, ist es das kleinste aller Samenkörner, die ausgesät werden. Aber wenn es ausgesät ist, geht es auf und wird größer als alle Sträucher. Es bringt so große Zweige hervor, dass die Vögel in seinem Schatten ihr Nest bauen können. Also eben noch völlig unterschätzt, dieses kleine, winzige Senfkorn, der gewöhnliche schwarze Senf Sinapis nigra. Steffen hat es gesagt, 1 bis 2 Millimeter groß sind diese Körner nur. Und das heißt, du musst ungefähr 725 bis 760 Körner in die Hand nehmen, um 1 Gramm zu bekommen. So winzig klein sind die. Oder wenn man es mal mit dem Würfelzucker vergleicht, was schätzt ihr, wie schwer der ist? Das sind die Leute aus der Gastronomie. Ich bin tatsächlich nicht ganz so korrekt. 3 Gramm hätte ich gesagt, 3,5. Danke, Achim. Aber das heißt, wenn man es hochrechnet, 2200 Senfkörner brauchst du, um das Gewicht dieses kleinen Würfels Zucker zu erreichen. Tatsächlich ist es nicht das kleinste Samenkorn. Das wussten die Leute damals auch. Orchideensamen ist noch kleiner, sagte Steffen zu mir am Telefon. Ja, der ist wie Staub. Aber sprichwörtlich ist das im Judentum so, wenn Jesus sagt, das ist das kleinste Samenkorn, dann ist das praktisch wie so ein Stilmittel. Nicht wie der Deutsche denkt, dann darf es nichts Kleineres mehr geben, sondern das ist so klein, ja, so hoch der Himmel und so wie der Sand am Meer. Und das ist das kleinste Korn. Und wir haben es ja eben verstanden, es ist wirklich sehr, sehr klein. Und das nimmt Jesus nun als Bild für etwas ausgesprochen Kleines als Maß für unseren Glauben und als Maß für das Reich Gottes. Und interessant, wir haben das ja eben schon gehört, dieser Senfstrauch, der wächst rasant, der braucht eben nicht hunderte von Jahren, um ein mächtiger Baum zu werden, der ist gar kein Baum, das griechische Wort, das findet sich auch da, wo es um Gemüse geht. Also es ist ein Gewächs, es wird ein Strauch, ein strauchartiges Gewächs. Und wir haben es auch schon gehört, das ist nur einjährig. Ich habe oft in Predigten gehört, ja, das wird ein Baum und da nisten die Vögel des Himmels drin. Das stimmt gar nicht, weil wenn ihr vorhin dem kleinen Vortrag zugehört habt, wenn die Vögel nisten, ist er noch gar nicht fertig gewachsen. Ein einjähriger Strauch. Aber Jesus sagt, dass die Vögel auf diesem Strauch Zuflucht finden oder unter diesem Strauch, dass die Vögel in seinem Schatten ihr Nest bauen können. Das ist ein wunderbares Bild. Ja, die Anfänge des Gottesreichs, die mögen klein und unscheinbar sein. Aber am Ende wird seine Herrlichkeit allen offenbar werden. Das ist das Bild, das Jesus uns hier gibt. Etwas so Kleines, Unscheinbares, wird am Ende so etwas Großes. Und damit beschreibt Jesus in diesem Gleichnis ganz besonders die Gegenwart und die Zukunft dieses Reiches, von dem er spricht. Es ist ja interessant, in diesem Gleichnis heißt es wieder, wie auch in den anderen Gleichnissen, mit wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Wie soll ich es beschreiben? Habe ich eben beim Lesen gedacht, na Jesus, du hast uns doch schon ein paar Mal beschrieben. Warum fragst du denn wieder? Weil er jedes Mal andere Aspekte gibt von diesem Reich Gottes. Und hier geht es vor allem um die Zukunft. Aus dem Kleinen wird etwas Großes. Aber eben nicht nur um eine ferne Zukunft, sondern es geht um die Gegenwart und die Zukunft. Denn ein unscheinbarer Anfang und eine noch verhüllte Wirklichkeit in Gleichnissen und Wundern führt zu einer großartigen Zukunft. Und Jesus sagt, mit diesem Aussäen, damit, dass der Same ausgestreut ist, ist der entscheidende Anfang schon gemacht. Und dabei ist der Same bereits die Gegenwart, das Angebrochene von dem Zukünftigen. Im Samen ist das Kommende schon verborgen da. Der Same ist die Gegenwart der Verheißung. Also Jesus spricht nicht abstrakt von irgendwas, was irgendwann mal aus dem Nichts kommt, sondern er sagt, schau diesen Samen an. Da liegt das alles schon drin. Und damit ist dieses Bild von dem unbedeutenden und verborgenen Beginn von dem Reich Gottes verkörpert in der Gestalt von Jesus Christus selber. Und das ist mir wichtig geworden für diese Predigt. Es ist ja oft so, dass wir in Büchern, in Predigten, wenn wir vielleicht selbst lesen, eine Vorstellung haben vom Reich Gottes und von den letzten Dingen, dass wir davon sprechen, was wird einmal sein. Und ich glaube, wenn wir das loskoppeln von Jesus selbst, dann bleibt das immer etwas Abstraktes. Hat eigentlich mit mir heute gar nicht viel zu tun. Es kann sogar noch schlimmer sein. Es gibt Glaubensrichtungen, die dann ganz genau gesagt haben, wann dieses Reich kommt. Ich weiß nicht mehr, wie es war, bei 1914 bei den Zeugen Jehovas, ich habe das Jahr vergessen, da kam das nicht. Und dann haben sie Neues definiert und da kam sie auch nicht. Und das hat für mich immer so eine gewisse Tragik, weil wir meinen, wir müssten es immer irgendwo auf etwas Zukünftiges datieren. Und deswegen glaube ich, dass das tiefe Geheimnis des Reiches Gottes darin besteht, dass wir es immer in Christus, immer mit Jesus verknüpft, in seiner Gestalt verstehen. Und dann können wir auch sagen, ja, wenn Jesus einmal wiederkommt, dann wird das auch für alle sichtbar in der Größe sein. Dann wird er sein Königreich auch sichtbar aufrichten. Dann wird auch ein neuer Himmel und eine neue Erde sein. Ein tröstender Gedanke in einer Welt, die doch voll ist, voll Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit. Und diese Erwartung von Jesu Kommen ist ein Teil unseres Glaubens. Und doch, das habe ich gerade damit auch schon angedeutet, ist da alles Reden von dem Wiederkommen von Jesu eigentlich so lange abstrakt und weit weg, wenn es uns nicht heute in ihm nahe kommt. Und deswegen möchte ich mit euch auf diesen Jesus schauen. Er ist der Mittelpunkt dieses Reiches. Es ist sein Reich. Und seinen Jüngern gibt er damals, wie auch uns heute, den Satz mit, dass er sagt, das Reich Gottes, es kommt nicht so oder so, sondern es ist mitten unter euch. Es ist heute da. Macht die Augen auf. Denn mit Jesus ist das Kommende bereits da. Er ist dieses Samenkorn. In ihm ist alles schon da. Jesus ist Gegenwart und Zukunft zugleich. Und ich fand es so schön heute, Andreas Schulz hat es in der Einleitung zum Gottesdienst erinnert, in der Tageslosung, dass wir Bürger sind dieses Reiches Gottes. Nämlich nicht, wir werden einmal, vielleicht, wenn wir genug geglaubt haben, wenn wir mal dahin gekommen sind, sondern wir sind heute bereits Bürger dieses Reiches Gottes. Und ich kann nicht Bürger sein von etwas, was erst in 2000 Jahren kommt. Ich kann nur Bürger des Reiches Gottes sein, wenn es heute schon da ist. Und deswegen bei aller Endzeitrede und Prophetie, lass uns nie vergessen, dass dieses Reich heute da ist. Diesen Pass, wie du vorhin so schön gesagt hast, den haben wir. Das Siegel des Heiligen Geistes, die Gotteskindschaft. Dieses Reich Gottes. Ich möchte mit euch nochmal schauen, wie hat das angefangen? Klein und unscheinbar. Da war ein Zimmermann und da waren ein paar Fischer, ein Wanderprediger, da war ein Johannes der Täufer, ein einfacher Mann, der in der Wüste gepredigt hat. Das war doch nichts. Und auf einmal innerhalb von Wochen und Monaten schwillt das an zu einer großen Bewegung. Überall, wo Jesus hinkommt, laufen viele Menschen hin, weil sie etwas verspüren, da ist etwas gekommen, vielleicht der Messias. Vielleicht bricht ja das Reich, das messianische Reich an. Und sie folgen Jesus. Und ihr Lieben, ihr wisst die Geschichte, was dann kam. Die nächsten 10 Jahre und 30 Jahre. Jesus hat sich auf den Thron in Jerusalem gesetzt, wurde gekrönt und hat die Welt beherrscht. Nein. Schon nach 3 Jahren seines öffentlichen Wirkens kam der Einbruch. Verrat. Aus den Reihen seiner Jünger, seiner Nachfolger. Verhaftung, Verhöre, Verspottung, Verurteilung, Geißelung, Hinrichtung und Tod. Tod am Kreuz. Und der Prophet Jesaja, etwa 700 Jahre bevor Jesus in diese Welt kam, schaut auf dieses Bild von dem Gekreuzigten. Gott zeigt es ihm schon im Alten Testament und er sagt, es von allen verachtet und gemieden. Der Allerverachtetste und Unwerteste. Wir wollten ihn gar nicht mehr anschauen. So entstellt war er am Kreuz. So beschreibt Jesaja diese Leiden des Gottesknechtes. Also klein und unscheinbar begonnen, kurze Zeit angeschwollen, öffentlich sichtbar, um dann schon wieder scheinbar sich aufzulösen. Aber dann, Wochen später, erlebt diese kleine Schar, dieser Überrest von Jüngern, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, das Pfingstfest. Und wieder passiert etwas aus dieser kleinen, unscheinbaren Schar, kommt wie eine Explosion. Und auf einmal kommen in Jerusalem Tausende von Menschen zum Glauben. Es ist eine Riesenbewegung, die scheinbar aus dem Nichts entsteht. Und innerhalb von kürzester Zeit wird dieses Wort vom Evangelium, von der frohen Botschaft von Jesus als dem Gekreuzigten und Auferstandenen ausgebreitet über das Land hinaus bis auf den ganzen Kontinent. Und wieder könnte man sagen, wow, jetzt ist es da, endgültig. Endlich ist es durchgebrochen, endlich sichtbar in der ganzen Welt. Und dann, Jahre bis Jahrzehnte später, dieser große Apostel Petrus hingerichtet, zum Spott in einer Arena, zum Schaukampf. Ein Paulus getötet, Jakobus, Andreas. An jedem Bahnübergang werden wir erinnert in diesem Andreaskreuz, dieses schräge Kreuz an den Märtyrertod des Apostel Andreas. Und fast alle dieser großen Glaubenshelden, die mit Jesus unterwegs waren, die Pfingsten erlebt haben, sind hingerichtet worden. Und dann denkst du, was ist denn dann geblieben von diesem Reich Gottes? Ja, sie alle waren kleine Samenkörner in dieser Geschichte vom Reich Gottes. Die Gemeinde hat sich zwar ausgebreitet weltweit, kam nach Italien, über Griechenland nach Italien und weiter dann über das ganze Römische Reich bis zu uns, bis zu den Germanen. Ich habe diese Woche gehört, jemand aus unserer Gemeinde war in Fulda. Habe ich gefragt, warst du in der Krypta im Dom beim Grab von Bonifatius, dieser große Missionar der Heiden, der die Germanen missioniert hat? Ja, das Reich Gottes hat sich ausgebreitet. Und doch bleibt es in der Geschichte immer unscheinbar. Als ich vor über 10 Jahren nach Gera kam, habe ich mich so ein bisschen beschäftigt, wie ist Gesellschaft hier so aufgestellt? Da müssen wir sagen, über 90% unserer Bevölkerung hier hat mit Glaube, mit Gott, mit Kirche erstmal nichts zu tun. Sind eher kirchenfremd. Also auch heute, auch hier bei uns, ist Reich Gottes unscheinbar. Und oft in der Geschichte wurde es dann groß, wo es sich verbunden hat mit weltlicher Macht. Auch das dürfen wir beim Rückblick nicht außer Acht lassen. Der große Bau des Petersdom in Rom, wo man gesagt hat, auf dem Märtyrertod des Petrus bauen wir die größte Kirche der Christenheit. Das war durchaus ein weltliches Prestigeobjekt, als sich Papsttum und Kaisertum verbunden haben. Geistliche und weltliche Macht verbunden. Oder noch früher im 8. Jahrhundert, Karl der Große, dem wir vieles zu verdanken haben, der große Europäer, und doch gleichzeitig auch für ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Christenheit gesorgt hat. Entweder Taufe oder Tod. So wurden die Sachsen missioniert unter Karl dem Großen. Also da, wo sich Welt und Reich Gottes scheinbar verbunden haben, Religion und weltliche Obrigkeit, da war es oft nicht dieses Samenkorn, dieses Unscheinbare, das sich ausbreitet, so wie es Jesus gesagt hat. Und im Rückblick in 2000 Jahren Kirchengeschichte eher unscheinbar. Punktuell lodern vielleicht einzelne Feuer. Für Monate oder Jahre kommt es hier und da zu Erweckungen. Und da, wo wir heute in Europa feststellen müssen, dass bei uns eine große Gleichgültigkeit gegenüber dem Glauben herrscht, da müssen wir sagen, Indonesien oder afrikanische Länder, Lateinamerika, auch in Ländern, wo die Armut groß ist, da breitet sich Gemeinde Gottes aus. Aber es ist ein ständiges Auf und Ab. Und deshalb liebe ich auch die Kirchengeschichte, weil uns dieser Rückblick vieles immer wieder lehrt. Und doch, wenn wir diese Zeit eben zurückschauen, das Reich Gottes hat sich in der ganzen Welt ausgebreitet wie dieser große Strauch, auf dem und unter dem die Vögel Zuflucht finden. Und warum? Weil darin die Kraft des Samens liegt, das Leben. So wie Petrus sagt, wir sind zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Und das ist mir nochmal wichtig geworden, auch aus diesem Gleichnis heraus. Jesus nimmt nicht das Zuckerstück, aber das schwarze Senfkorn und sagt, guckt so klein, so unscheinbar und doch so kraftvoll. Das ist Hoffnung, Hoffnung für die Welt, Hoffnung für dich und mich. Und deswegen Hoffnung ist der Wesenskern des Reiches Gottes. Es geht eben nicht um eine Utopie, um ein Träumen von einer besseren Welt, die wir irgendwann mal erleben oder vielleicht auch nicht mehr erleben. Sondern Paulus sagt im Römerbrief, wir hatten es gelesen, Römer 8, wir sind auf Hoffnung hin gerettet. Wir hoffen auf das, was wir nicht sehen und warten mit Geduld. Und zwar ganz konkret, und zwar auch da, wo wir unsere Begrenzung erleben, da hebt uns die Hoffnung immer wieder hinaus über den Rand des Sichtbaren. Erlebst du manchmal deine Begrenzung? Dann wünsche ich dir diese Hoffnung. Reich Gottes ist Hoffnung, uns hinauszuheben. Denn wir sind in dieser Welt, solange wir hier leben, immer umgeben von Tod, von Alter, von Krankheit, von Vergänglichkeit, auch von Kriegen. Auch Kriege sind eine Realität. Und auch wenn wir hier in Mitteleuropa so viele Jahrzehnte keinen Krieg erleben mussten, wiewohl der Balkan gar nicht weit weg war, Und doch sind Kriege auf dieser Welt immer Realität. Aber der Glaube stemmt sich in dieser Realität oder stützt sich darüber hinaus, über diese Begrenzung. Calvin, der große Reformator, der hat einmal gesagt, der Glaube eilt über diese Welt hinaus. Und dabei, und das ist so wichtig, ist der Glaube in dieser Hoffnung nicht weltflüchtig, nicht träumerisch, sondern, ich habe da so ein schönes Wort gefunden, anstatt weltflüchtig, er ist zukunftssüchtig. Im Hier, im Heute, mit dem Blick auf morgen. Der Glaube kann Grenzen überschreiten. Für mich war eins der bewegendsten Bilder in dieser Woche, am Anfang der Woche, das aus Kiew. Als mitten in Kiew ein Kinderkrankenhaus Opfer eines Raketenangriffs wurde, wurden in einer Nacht wohl 38 Raketen abgefeuert, etwa 30 wurden abgefangen, aber 8 sind eingeschlagen und eins davon in einer Kinderklinik. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist unsere ukrainischen Geschwister angefragt, ist das die Klinik, wo unser kleiner Ruvim im November operiert wurde? Ja, genau in diesem Krankenhaus. Ihr könnt ihn nachher Hallo sagen. Unser kleines Baby, das hier in der Gemeinde ist, gerade drüben im Kinderraum. Er kam Ende September zur Welt und schon nach ein paar Wochen musste er operiert werden. Und in dieser Zeit saß seine Mama, die Luba, an seinem Bett und musste die Realität von Luftalarm erleben. Aber sie und andere Mütter mit Kindern auf der Intensivstation konnten die nicht einfach von den Kabeln trennen und mit ihnen in den Luftschutzkeller. Sie konnten auch nicht ihre Kinder da liegen lassen und alleine gehen. Also saßen sie bei ihren Babys. Und Luba erzählt, mit Hoffnung und nur mit Hoffnung. Und das ist dieses Bild, was ich gemeint habe, wenn in dieser Realität dieser Welt sich der Glaube über den Rand des Sichtbaren hinausstemmt und sagt, ich bleibe hier bei meinem Kind sitzen, weil ich geborgen bin in Jesus, im sichtbaren wie im unsichtbaren Bereich. Und wenn man dann jetzt ein halbes Jahr weiterschaut, der Kleine wurde hier operiert zum zweiten Mal. Die Eltern dürfen hier sein. Und diese Woche hat es andere Menschen getroffen, tatsächlich getroffen in diesem Krankenhaus. Und genau deshalb brauchen wir diese Hoffnung. Wir brauchen sie in guten Tagen und wir brauchen sie in bösen Tagen. Aber wir brauchen diese Hoffnung. Denn der Glaube auf Hoffnung, der kann Grenzen überschreiten. Dieser Senfkorn-Glaube, der jenseits des Sichtbaren wirksam wird. Oder ich habe auch gelesen einen schönen Begriff, Glauben heißt im Exodus stehen, so wie das Volk Israel, zu denen Gott gesagt hat, in dieser Nacht sollt ihr ausziehen. Das heißt, ihr sollt bereit sein. Glaube heißt, bereit zu sein. An diesem Bett des Babys im Krankenhaus zu sitzen, als Mutter und bereit zu sein, zu sagen, Jesus, wir vertrauen auf dich jetzt in diesem Moment und egal was kommt, wir sind bereit. Das Senfkorn als Bild für dieses Reich Gottes, für diese Reich Gottes Erwartung, weil wir es in Jesus bereits gefunden haben, sind wir schon zum Leben hindurchgedrungen. Die Welt ist und bleibt, wie sie ist, voll Ungerechtigkeit und Vergänglichkeit. Aber wir dürfen sie als Christen mitgestalten. als Bürger des Himmelreichs. Wir werden sie zwar in ihrem Wesen nicht ändern, aber wir dürfen sie mit verändern nach unseren Möglichkeiten, da wo wir stehen, als Kinder Gottes und gleichzeitig auch immer im Wissen als künftige Erben, als Miterben Christi. Tja, und wenn das Reich Gottes ist, auch wenn wir es heute noch nicht sehen, dann, ihr Lieben, ist es doch die logische Konsequenz, dass irgendwann dieses Reich auch sichtbar kommt. Auch das ist Teil unseres Glaubens. Am Ende der Tage vor allen Augen sichtbar. Und als Christ brauche ich mich nicht verstecken und sagen, na ja, vielleicht ist das doch nichts, was wir da haben, doch nur so klein und unscheinbar. Wir wissen, am Ende wird das vor allen Augen sichtbar sein, wenn Jesus als König wiederkommt. Dann wird es dieser große Strauch sichtbar, unter dem und auf dem die Vögel ihre Nester haben und Zuflucht suchen. Und ihr Lieben, ich wünsche uns beides. Ich wünsche uns diese Hoffnung und vor allem auch unseren älteren Geschwistern, unseren kranken Geschwistern, auch immer wieder dieses Blicken drüber hinaus. Diese Hoffnung, Jesus kommt wieder und ich bin dabei. Und in der Begrenzung zu wissen, es ist schon da. Auch in Schmerzen, auch in Depression, auch in Begrenzung. Auch da, wo wir gerne die Welt ändern und können sie gerade nicht ändern. Aber das Reich Gottes, sagt Jesus, ist mitten unter euch. Haltet das fest und sagt es weiter. Denn die Hoffnung, die ihr habt, die kann euch A, keiner nehmen. Und B, die kann niemand ohne Jesus und ohne Christus so haben in dieser Welt. Amen.